Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute soll es um die Gebote 4 bis 10 geben, die Gebote der Nächstenliebe. Und bei der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich sehr viel. Vielleicht wird es heute eine Spur länger dauern, weil es geht sozusagen um die Fragen, die man sich stellt, wo viele Menschen eigentlich meinen, das ist der eigentliche Inhalt christlichen Lebens, dass man sich an diese Gebote hält. Interessanterweise kommen da oft an erster Stelle die Gebote der Nächstenliebe und erst nachgereiht dann die Gebote der Gottesliebe. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Katechismus uns das so vorlegt und ihm folgend auch die Katechesen die Themen so behandelt haben, dass eigentlich unglaublich viel vorher gekommen ist. Nämlich, dass man sich zuerst einmal überlegt hat, was Glaube an sich ist, was wir glauben, an wen wir glauben, wie Gott eigentlich ist, was es bedeutet, erlöst zu sein, nicht, wer der Heilige Geist ist, was Kirche sein bedeutet, wie man aus den Sakramenten herauslebt, das ganze Gnadenleben, nicht? Also alle diese Dinge behandelt der Katechismus zuerst und das nicht von ungefähr, weil es eine verkürzte Sicht des Christentums wäre, zu glauben, es geht einfach nur um einen Verbotskatalog, den man halt einhalten muss. Die Gebote wird man nie verstehen, wenn man vorher nicht sich über diese grundlegenden Dinge des Glaubens Gedanken macht, denke ich. Wenn man sie nur einfach als Vorschriften sieht und mehr nicht. Aber deswegen kommen sie eigentlich relativ spät im Verlauf des Katechismus. Christus selbst fasst diese Gebote zusammen mit dem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er selbst ist natürlich das größte Vorbild echter Nächstenliebe. Wenn man auf Jesus schaut, sieht man, was Lieben bedeutet, wie Jesus mit den Menschen umgeht, was Wahrhaftigkeit bedeutet und so weiter, wie Jesus mit den Eltern umgegangen ist. Gottes Liebe und Nächstenliebe, die bedingen einander. Die kann man nie gegeneinander ausspielen. Überhaupt ist die Liebe natürlich die Grundlage für alle Gebote. Wir wollen die Gebote sozusagen jetzt im Einzelnen uns näher anschauen und da behandelt der Katechismus natürlich dann auch sehr spezielle Fragen, die im Zusammenhang mit diesen Geboten stehen, die aber recht spannend sind, wenn man einmal darüber nachdenkt, was es eigentlich von einem Christen hier moralisch gefordert ist. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Sehr interessant, kommt gleich nach den ersten drei Geboten, die Gottesliebe behandeln. Als erster der Menschen sozusagen, mit denen man gut umgehen muss, kommen die Eltern. Sie stehen an erster Stelle, in erster Stelle in meinem Leben, den Menschen, den ich am meisten schulde. In Exodus 20, 12 heißt es wörtlich, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wieder der Blick auf Christus, der uns zeigt, wie man dieses Gebot richtig befolgt. Ich erinnere daran, dass der 12-jährige Jesus den Josef und Maria im Tempel wiederfinden. Sie haben nicht verstanden, warum er ihnen das angetan hat. Dann heißt es aber doch auch, Christus kehrte mit ihnen zurück nach Nazareth und war ihnen untertan oder war ihnen gehorsam. Der Sohn Gottes selbst hat menschlichen Eltern gehorcht, sich ihnen total anvertraut. Also er selbst gibt uns wirklich das Beispiel, was es bedeutet, das vierte Gebot zu befolgen. Warum gibt es dieses Gebot? Es soll die Familie schützen. Die Kirche hat es immer auch schon ein bisschen weiter gefasst, verstanden, dass unter dieses Gebot durchaus auch der Umgang mit Autoritäten der Gesellschaft gehört, mit älteren Menschen überhaupt. auch mit Lehrern, mit Verantwortlichen der Politik, dass natürlich auch das Gebot beinhaltet eine Verpflichtung der Eltern ihren Kindern gegenüber. Es geht um die Familie an sich. Und da ist es sehr interessant, wie es im Buch Exodus eben formuliert ist: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. In der Situation des Herausgeführtwerdens aus dem Sklavenhaus Ägypten und der Verheißung des gelobten Landes, wo es dann gerecht und schön und gut zugehen soll, steht dieses Gebot. Wenn die Familie funktioniert, funktioniert auch die Gesellschaft. Das kann man da herauslesen. Der Friede, das Wohlergehen, das hat alles seinen Ursprung in funktionierenden Familien. Deswegen ist die Kirche auch so dahinter, die Rechte der Familien zu schützen. Wir werden später nur noch genauere Gedanken uns dazu machen. Welchen Plan verfolgt Gott mit der Familie? Welche Rolle spielt die Familie im Plan Gottes? Zuerst einmal kann man ganz nüchtern feststellen, wie eine Ehe zustande kommt, nämlich durch den Konsens von Mann und Frau. Das ist ein total natürlicher Vorgang. Auch in nichtchristlichen Gesellschaften findet das statt. Mann und Frau versprechen einander. So entsteht das. Und zwar zum Wohl der Ehegatten. Richtig verstanden, Ehe ist da, damit es beiden dadurch besser geht, wenn sie verheiratet sind. Und natürlich, ganz normal in der Schöpfung grundgelegt, zur Zeugung neuen Lebens und auch zur Erziehung der Kinder. Ja, die Aufgabe der Eltern ist ja nicht abgeschlossen, wenn das Kind auf der Welt ist, sondern alles das gehört zum Wesen der Ehe, der Familie, der Beziehung zwischen Eltern und Kindern dazu. Wohlgemerkt, das ist alles Naturrecht. Das sind Dinge, die in der Schöpfung grundgelegt sind, die jeden Menschen betreffen. Die christliche Ehe im Speziellen hat die hohe Berufung, dass sie als Ehe das verwirklichen soll, was wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, nämlich dass der Herr, Mann und Frau, eben den Mensch in zwei Geschlechtern als ein Abbild geschaffen hat, nämlich als ein Mensch, als ein Wesen, das lieben kann, dessen Liebe fruchtbar wird. Der dreifaltige Gott, der selbst in sich Gemeinschaft ist, erschafft einen Menschen, der zur Gemeinschaft fähig ist. Und das ist natürlich in allererster Linie einmal die Familie. Das ist die Berufung einer christlichen Ehe, diese Liebe Gottes in der Welt sichtbar zu machen. Deswegen die Familie immer auch Ort der Hauskirche, wo Christus gegenwärtig ist, wo Gott gegenwärtig ist. Deswegen immer auch die Familie als ein Ort missionarischen Handelns, wo der Glaube weitergegeben wird. Zuallererst natürlich an die eigenen Kinder, aber auch dann natürlich als Familie an Freunde, an die Umgebung. Nicht? Christliche Familien sollten ausstrahlen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber es gibt immer noch zu denken, die Frage an Erstkommunionkinder, wann sie das erste Mal von Gott gehört haben, und dann kommt von den meisten die Antwort in der Schule. Die haben in der Familie nichts von Gott gehört. Unglaublich, ja, man möchte das nicht glauben, aber man sieht, wie wichtig die Aufgabe von Familien ist, auch als Verkünder des Glaubens, ja, dass Kinder in der Familie Gott kennenlernen können. Natürlich spielt die Familie auch für die Gesellschaft eine wesentliche Rolle. Sie ist die Urzelle der Gesellschaft. Das ist nicht ein Übereinkommen, sondern das ist im Menschen grundgelegt. Ja, der Mensch, die menschliche Familie ist nicht etwas, was irgendjemand einmal erfunden hat, sondern das ist in der Schöpfung, also der liebe Gott hat es erfunden, ist in der Schöpfung grundgelegt. Und zwar die Familie, und das sage ich jetzt sehr klar, als Beziehung von Mann und Frau, deren Liebe fruchtbar wird in Kindern. Das bedeutet Familie. Und in dieser Familie wird natürlich dann auch für die Kinder das gesellschaftliche Leben eingeübt. Also in der Familie lernt man Rücksichtnahme, lernt man auch das Lernen in Wirklichkeit, lernt man Verantwortung und alle die Dinge, die auch ein Mensch, die einen Menschen für die Gesellschaft wertvoll machen. Alles, was sonst passiert, Kindergarten, Schule, Vereine, auch die Pfarre, ist immer nur helfend tätig. Die Verantwortung zu all diesen Dingen liegt in der Familie. Es ist sehr, sehr bedenklich, wenn beispielsweise der Staat glaubt, den Eltern dieses Recht wegnehmen zu können, dass der Staat entscheidet und Hauptsache es gibt genug Kindergartenplätze, dann werden die Kinder gut erzogen. Es ist die Aufgabe der Familie in erster Linie und alles andere soll dazu helfen, dass die Familie diese Aufgabe erfüllen kann. Deswegen ist die Gemeinschaft, der Staat, die politische Gemeinschaft auch in die Pflicht genommen, die Familie zu schützen. Zum Beispiel in so Dingen, dass die Freiheit gewährt ist, überhaupt Kinder zu bekommen. In unseren Breiten glaubt man, dass das noch nicht so gefährdet ist, diese Freiheit. In China ist das schon längst abgeschafft. Nicht, Menschen dürfen nicht mehr Kinder bekommen, so wie sie wollen. Wir müssen auch bei manchen gesellschaftlichen Entwicklungen sehr achtsam sein, dass nicht auch bei uns manches in diese Richtung geht, dass man dann vorschreiben will, wer wann wo Kinder bekommen kann. Das ist ein Grundrecht des Menschen, dass der Staat zu schützen hat. Gleicht auch genauso das Recht der Familien, ihre Kinder religiös zu erziehen, den Glauben weiterzugeben. Ja. Die Weltanschauung ist nicht Sache des Staates. Also das sind totalitäre Regime, die Nazis haben probiert, das Recht auf die Kindererziehung an sich zu reißen. Das ist natürlich ein Missbrauch der staatlichen Gewalt und eine Missachtung der Rechte der Familie. Ein Ehepaar hat ein Recht auf den Fortbestand seiner Ehe. Ja. Der Staat dürfte zum Beispiel nicht eingreifen und sagen, wer jetzt auseinandergehen muss oder sonst etwas. Ganz im Gegenteil, er muss es schützen und fördern. Das Privateigentum, dass der Staat auch schaut, auf einen gerechten Ausgleich sorgt, dass Familien eventuell auch unterstützt werden, nicht? Dass die Familie gegen Gefahren geschützt wird, dass die Familien auch die Möglichkeit haben, sich zu verbinden, Familienverbände zu gründen und so weiter. Das sind lauter Dinge, die von der Gesellschaft gewährleistet werden müssen, die Verpflichtung einer staatlichen Gemeinschaft sind. Welche Pflichten haben die Familienmitglieder, um das vierte Gebot zu befolgen? Also man denkt natürlich zuerst einmal an die Kinder, die ihren Eltern gehorsam sein sollen. Und wie gesagt, wenn man auf das Vorbild Jesu schaut, sieht man, was das bedeutet, ihnen wirklich zu folgen, sich ihnen wirklich anzuvertrauen, den Eltern. Auch den Eltern gegenüber Dankbarkeit zu zeigen, nicht? Das heißt dann natürlich auch, dass man verpflichtet ist als Kind, im Alter, wenn die Eltern alt geworden sind, für sie zu sorgen. Ja, das endet nicht irgendwann, sondern die Verpflichtung bleibt natürlich. Und wie gesagt, diese Verpflichtung zum Gehorsam und einer Autorität gegenüber der Eltern hat die Kirche immer auch sozusagen übertragen gesehen in diesem vierten Gebot in der jeweiligen Situation auf andere Dinge, zum Beispiel auf die Lehrer in der Schule. Nicht? Die Eltern vertrauen ihre Kinder den Lehrern ab, in der Schulklasse ist es durchaus eine Befolgung des vierten Gebots, wenn man es dem Lehrer folgt. Erzieher, Katecheten, man möchte nicht glauben, auch Seelsorger. Ja? Also auch das beinhaltet das vierte Gebot, dass man eben hier gehorsam ist, nennen wir es beim Namen. Die Eltern haben wiederum die Verpflichtung, ihren Kindern nicht nur zu zeugen, nicht nur die Welt zu setzen, sondern sie auch wirklich zu erziehen. Zu moralischen Werten, zu religiösen Werten und so weiter. Wie gesagt, das ist in erster Linie Verpflichtung der Eltern, Pfarre, Schule, Kindergarten und so weiter helfen dabei. So gesehen muss es ganz wichtig sein, dass auch bei allen Dingen, auch da muss eine Pfarre auch aufpassen, dass die Familie immer an erster Stelle stehen muss. Ja, es ist immer sehr gefährlich, wenn beispielsweise berufliche Herausforderungen so groß sind, dass die Familie hinterangestellt werden muss. Oder auch eben eine Mitarbeiter in der Pfarre so groß, so umfangreich wird, dass die Familie hinteranstehen muss. Das darf nicht passieren. Die Familie muss immer an erster Stelle stehen. Der Einzige, der sozusagen noch davor steht, ist der liebe Gott, nicht? Also Christus selbst nimmt darauf Bezug, dass es auch so weit kommen kann, dass wenn die Familie dagegen ist, dass jemand den Weg Gottes geht, dass man dann sogar eben die Familie lassen muss. Das gibt es ja immer wieder. Bei Berufungen, dass jemand merkt, er ist zum Priestertum berufen oder ins Ordensleben und die Familien unglaubliche Schwierigkeiten machen. Und dann ist es keine Verletzung des vierten Gebots, wenn man sagt, also jetzt folge ich Gott mehr als meinen Eltern. Sehr interessant, dass das vielen, vielen Eltern, auch sehr, sehr religiösen Eltern, oft unglaubliche Schwierigkeiten macht, wenn ihre Kinder eine religiöse Berufung haben, also eine Ordensberufung zum Beispiel. Mir hat einmal jemand erzählt, der war auf einer Wallfahrt im Autobus nach Marizell für geistliche Berufe. Und so auf dem Hinweg wurden schon Rosenkränze gebetet für geistliche Berufe. Und dann wurde die Messe gefeiert für geistliche Berufe. Am Rückweg wurde ein Rosenkranz gebetet für geistliche Berufe. Und dann war man schon fast zu Hause. Und dann hat eine herausgerückt, naja, mein Sohn möchte jetzt ins Priesterseminar eintreten. Na, die Arme! Das tut mir jetzt aber leid. Ganz sonderbar, nicht? Also viele haben da eine große Angst davor, dass der liebe Gott sozusagen womöglich die Familie stört, zeigt sich dann jemand, dass es nicht so ist. Aber sozusagen, die Familie steht an erster Stelle Aber davor kommt natürlich immer noch Gott. Wie gesagt, auch die Autoritäten der Gesellschaft fallen unter das vierte Gebot. Deswegen kann man ruhig auch sagen, das, was der Staat von einem gerechterweise fordern kann, und die Erfüllung dessen als die Erfüllung des vierten Gebots sehen. Dass man den staatlichen Gesetzen gehorcht, ja, dass man denen folgt, dass man seine Steuern zahlt, dass man sein Stimmrecht ausübt. Der Katechismus führt auch aus, dass man seine Wehrpflicht erfüllt. Ja. Dazu noch später dann beim fünften Gebot. Aber auch hier wird es immer bedeuten, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Wenn der Staat Dinge fordert, die gegen den Glauben sind, gegen die christliche Moral, dann kann es nicht nur ein Recht sein, sondern sogar eine Verpflichtung, hier eben nicht gehorsam zu sein. Sich womöglich sogar gegen staatliche Gewalt aufzulehnen. Ja? Da hat der Katechismus sehr dezidiert 5 Punkte aufgeführt, die alle erfüllt sein müssen, damit es gerechtfertigt ist, sich gegen staatliche Autorität wirklich aufzulehnen. Erstens einmal, Grundrechte müssen schwerwiegend und andauernd verletzt sein. Das zweite, alle anderen Hilfsmittel müssen erschöpft sein. Das dritte, es muss ausgeschlossen sein, dass dadurch eine noch schlimmere Unordnung entsteht. Und das vierte, es muss eine begründete Aussicht auf Erfolg geben und es dürfen sich keine besseren Lösungen anbieten. Also wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen. Das sind zum Beispiel Dinge im Dritten Reich, wo es eindeutig war, aus heutiger Sicht sehen wir das noch viel klarer, dass der Staat hier einfach ein Gewaltregime ist, ein Unrechtsregime. Sich da aufzulehnen, ist nicht nur Berechtigung gewesen, sondern womöglich auch christliche Pflicht. Da waren viele im Gewissenskonflikt, weil es ihnen das bewusst war, dass der Staat schon eine Autorität hat, der man auch folgen muss. Aber sobald der Staat sozusagen selbst Unrecht gutheißt und sogar fördert, kann es die Verpflichtung darin bestehen, sich dagegen aufzulehnen, wenn eben diese Punkte erfüllt sind. Das nächste, was man beim vierten Gebot eben auch bedenken muss, ist die Verbindung zwischen Staat und Kirche. Es ist klar, dass Staat und Kirche nicht deckungsgleich sind. Auch bei ganz engen Verbindungen, es gibt ja Staatskirchen immer noch, also in Liechtenstein, ich weiß nicht, ob sie inzwischen abgeschafft haben, in Liechtenstein ist, glaube ich, die katholische Kirche immer noch Staatskirche. Ja? Trotzdem muss die Kirche immer unabhängig bleiben. Es darf nie der Fürst sich über den Bischöfen sagen, was sie zu lernen haben oder sonst etwas. Das Recht nimmt sich die Kirche immer heraus. Aber natürlich hat die Kirche das Recht, in welchem System auch immer, sich um eine christliche Gesellschaftsordnung zu bemühen. Ja? Das ist ganz lustig. Der Kardinal König hat sehr klug, finde ich, nach einer sehr spezifischen Geschichte in Österreich, wo diese Verquickung ja immer sehr, sehr eng war und dann auch sehr viel Schaden angerichtet hat, das herbeigeführt, was man heute die Äquidistanz nennt. Nicht? Also die Kirche bevorzugt nicht irgendeine politische Partei, an die sie sich bindet, sondern hat von Natur aus einmal die gleiche Entfernung zu allen Parteien. Und von vielen wird das missverstanden, dass die Kirche darauf verzichtet, sich politisch zu äußern. Das stimmt natürlich nicht. Selbstverständlich hat die Kirche auch die Verpflichtung und die Aufgabe, eine politische Meinung zu haben und die auch zu äußern und sich darum zu bemühen, dass christliche Grundsätze auch im Staatswesen umgesetzt werden. Der Staat ist nicht die höchste Instanz. Es ist interessant, dass das eigentlich unwidersprochen immer stärker sich durchsetzt, dass man sagt, der Staat ist eigentlich die höchste Instanz, die es geben kann. Und eine Religion darf sich nicht anmaßen, da irgendwie reinzureden. Selbstverständlich kann man aus christlicher Verantwortung sich darum bemühen, dass der Staat eine christliche Prägung bekommt. Das einmal zum vierten Gebot, da ließ sich natürlich sehr viel sagen, aber ich habe schon angekündigt, die Gebote beinhalten so viel, dass man sie eigentlich nur alle nur so ein bisschen anreißen kann. Das nächste Gebot ist das fünfte Gebot, das man eigentlich, und so schreibt auch der Katechismus, bezeichnen muss als, du sollst nicht morden. Es ist üblich geworden zu sagen, du sollst nicht töten, aber wenn man sich das genau überlegt, würde das ja dann bedeuten, dass es für den Christen verboten ist, irgendein Leben zu töten. Dann dürften wir kein Fleisch essen, dann dürften wir keine Ledersachen tragen. Das war eigentlich nie so. Das hat auch Christus nicht so gelebt. Christus selbst war ja auch nicht Vegetarier. Du sollst nicht morden, heißt es eigentlich. Morden heißt, unschuldiges Menschenleben zu töten. Und wieder, wenn wir auf Christus schauen, erklärt er uns dieses Gebot, indem er sagt, nicht erst dann, wenn ich jemanden töte, übertrete ich das Gebot, sondern dann, wenn ich zornig werde, wenn ich den anderen beschimpfe. Ja, dann schon beginnt es, dieses fünfte Gebot zu übertreten. Immer geht es darum, dass Christus uns zum Schönsten führen will und nicht zu einer Haltung, die sich denkt, naja, was kann ich gerade noch machen, damit das Gebot nicht übertreten wird, damit es nicht ganz schlimm wird. Nicht das Schlimme zu verhindern ist christliches Leben, sondern das Gute zu leben. Eigentlich ist es völlig klar, was das fünfte Gebot umschreibt. Das ist eigentlich ein Gebot, das man wahrscheinlich, ich denke, gar nicht erklären zu müssen. Nicht? Niemand von uns, hoffe ich doch, hat den Wunsch, einen anderen Menschen umzubringen. Ja, keiner Situation. Aber trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo man sich Gedanken darüber machen muss, und das macht der Katechismus natürlich, ob es eventuell vielleicht Situationen gibt, wo es sittlich gerechtfertigt ist, auch einen anderen Menschen zu töten. Und so ein Fall liegt vor bei der sogenannten Notwehr. Da kann es sogar so sein, dass es nicht nur sittlich erlaubt ist, sondern dass es vielleicht sogar eine Verpflichtung darstellt. Nämlich wo es um die Rettung des eigenen Lebens und beziehungsweise um den Schutz und die Rettung des Lebens von einem Anvertrauten geht. Und wenn das nur dadurch möglich ist, dass man jemanden, der unschuldiges Leben töten will, selbst tötet, dann kann das gerechtfertigt sein. Daraus resultiert, dass die Kirche anerkennt, dass zum Beispiel auch wieder der Staat das Recht hat, dass die Polizei bewaffnet ist, dass die Polizei im schlimmsten Fall auch sozusagen von der Waffe Gebrauch macht. Daraus resultiert, dass die Kirche sagt, es kann Situationen geben, in denen es berechtigt ist, sein eigenes Land zu verteidigen. Dass es nicht unmoralisch ist, Soldat zu sein per se. Ja. Deswegen, und das wird jetzt viele wundern, ich werde es gleich erklären, steht auch im Katechismus, dass die Kirche sagt, es kann nicht prinzipiell ausschließen, dass es Situationen gibt, in der es berechtigt ist, die Todesstrafe anzuwenden. Das wird deswegen viele wundern, weil bekannt ist, dass die katholische Kirche eine der größten Vorreiterinnen ist, wenn es um die Abschaffung der Todesstrafe geht. Immer bei all diesen Dingen ist es erlaubt oder vielleicht sogar geboten im Sinne der Notwehr. Eine Gesellschaft, die die Mörder, die andere zu Tode bringen, die anderen Gewalt antun, die keine andere Möglichkeit hat, als sie hinzurichten, die darf dieses Mittel anwenden. Das, was allerdings wichtig ist, dabei zu sagen, ist, dass genau überprüft werden muss, ob das wirklich der Fall ist. Und da sagt zum Beispiel die Kirche, selbstverständlich ist es in den Vereinigten Staaten nicht so, dass der Staat keine anderen Möglichkeiten hat, gefährliche Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, als sie hinzurichten. Und der Gedanke der Rache oder Vergeltung, der genügt nicht. Ja, das betrifft nicht die Notwehr. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. In den Vereinigten Staaten wird bei jedem, der zum Tode verurteilt wird, das sind ja nicht wenige, ganz offiziell über den apostolischen Nuntius, den Botschafter des Papstes in den Vereinigten Staaten, ein Gnadengesuch eingereicht beim Gouverneur oder beim Präsidenten, je nachdem wer zuständig ist. Bei jedem Einzelnen, ja, wird dann immer abgelehnt, aber das ist doch ein sehr deutliches Zeichen. Ja. Aber das nur um zu erklären, warum es im Katechismus noch drinnen steht, als ein Recht, das es geben kann. Es gibt natürlich, es kann Situationen geben, großer Unordnung und so weiter, wo sich ein staatliches Gefüge nicht anders zu helfen weiß, wo es wirklich nicht anders geht. Natürlich ist eine Übertretung des fünften Gebotes klargegeben, wenn ich jemanden ermorde. Ja. Direkt oder auch indirekt. Nämlich direkt, ganz klar, in welcher Form auch immer. Indirekt kann es auch sein, wenn ich jemanden tödlichen Gefahren aussetze. Oder wenn ich ihm Hilfe verweigere und weiß, er stirbt jetzt. Oder zum Beispiel so Fälle, wo, weiß ich was, es herrscht eine Hungersnot und ich besitze Lebensmittel und verkaufe die aber nur zu Wucherpreisen und die Leute verhungern, weil sie sich das nicht leisten können. Aber das fällt natürlich, lauter solche Dinge fallen unter das fünfte Gebot. Ich kann Menschen zu Tode bringen durch Fahrlässigkeit. Also nicht der Grund alleine, dass ich es eh nicht wollte, weil es mir einfach gleichgültig war, heißt nicht, dass ich keine Schuld auf mich lade. Ja. gerade die Fahrlässigkeit, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid des anderen, ist, finde ich, sogar eine besonders schlimme Sünde, weil sie einfach besonders lieblos ist. Und das fünfte Gebot fällt selbstverständlich auch die Abtreibung, die, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Wunde ist, die unsere Gesellschaft hat. Nämlich die Wunde besteht vor allem darin, dass die Gesellschaft etwas Schlechtes als gut darstellt. Sobald eine Gesellschaft beginnt, das zu tun, zieht sich selbst den Boden unter den Füßen weg. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das letzte Mal, wie der Heilige Vater in Österreich war, hat eine Ansprache gehalten, oder war es das vorletzte Mal vielleicht schon, ich weiß nicht, er hat eine Ansprache gehalten vor Politikern und hat eigentlich nichts anderes gesagt, als dass er die, immer in seinem typischen analytischen Denken, hat er den Politikern klargemacht, dass das österreichische Gesetz ja den Schutz des Lebens gebietet, dass es verboten ist zu töten, auch Abtreibung ist in Österreich verboten, und dass es dann aber straffrei gestellt wird und plötzlich so getan wird, als ob es ein Recht wäre, abzutreiben. Darauf hat der Papst hingewiesen und es hat eine riesen Lawine von Empörung ausgelöst, was natürlich sehr vielsagend ist, nicht? Wird plötzlich aus einem Unrecht wird ein Recht gemacht, als ob es ein Menschenrecht wäre. Das, glaube ich, ist vor allem die größte Wunde, ja, diese Verdrehung der Tatsachen. Wie wichtig die Kirche das nimmt, zeigt sich auch darin, dass sie die Abtreibung, jeder, der sie vornimmt, beziehungsweise auch alle, die daran beteiligt sind, die Ärzte natürlich, mit der Tatstrafe der Exkommunikation belegt. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich es tue, bin ich automatisch aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen. Ja. Wenn ich hinter dem Häuserecke warte und jemanden mit dem Messer ersteche, bin ich nicht exkommuniziert. Ja. Sehr interessant. Das ist bei der Abtreibung schon. Deswegen, weil die Kirche klarstellen will, dass es eine ganz, ganz, ganz schweres Vergehen ist. Und von dieser Abtreibung, von dieser Exkommunikation kann man losgesprochen werden auf eine sehr weit gefasst. Normalerweise ist die Lossprechung von Exkommunikation nur dem Papst vorbehalten. In diesem Fall kann das unter gewissen Umständen aber sehr schnell eintreten, jeder Priester machen. Ja. Aber es ist einfach, um ein Zeichen zu setzen, wie wesentlich dieser Punkt ist, ja, und wie schwer die Wunde ist, die der Gesellschaft dabei gebracht wird. Der Staat hätte die Schuld, hätte die Pflicht, das Leben zu schützen. Ja, natürlich schon von Empfängnis an. Das ist ganz interessant, zum Beispiel im österreichischen Recht ist ein ungeborenes Kind erbberechtigt, wird als Person anerkannt, aber trotzdem kann es abgetrieben werden, nicht straffrei. Also das Recht spießt sich selber und der Papst hat eben darauf hingewiesen, wurde dafür sehr, sehr gescholten. Aber das ist eine Aufgabe. Genau dasselbe betrifft natürlich die Euthanasie. Euthanasie ist ein Euphemismus, nämlich etwas schöner auszudrücken, als es in Wirklichkeit ist. Euthanasie bedeutet eigentlich schöner Tod. Dieser Begriff wurde schon verwendet von den Nazis, um zu beschreiben, dass sie ihrer Meinung nach unwertes Leben töten, nämlich Behinderte. Und kommt heute interessanterweise mit genau denselben Argumenten wieder auf, dass doch Behinderte, dass alte Menschen doch so viel Geld kosten, dass es die Gesellschaft belastet, dass es für sie doch eh besser ist und so weiter, nicht? Hier gibt es Gott sei Dank in der österreichischen Gesellschaft zumindest noch eine größere Übereinstimmung und einen größeren Konsens, dass man das nicht haben will, dass niemand Angst haben soll, im Alter aktiv getötet zu werden. Das ist leider nicht mehr überall in Europa so. Es gibt an der Grenze zwischen Holland und Deutschland auf deutscher Seite eine große Anzahl von Altersheimen, die es voller Holländer ist, weil die Angst haben, in ihre eigenen Altersheime zu gehen, weil man nie weiß, was der Arzt sich dort ausdenkt. Ja. Ist wirklich, mir das ein Holländer direkt erzählt, der war Priester, er hat seinen Vater ins Krankenhaus gebracht, in einer schwierigen Situation, und hat den Arzt ausdrücklich gesagt, ich bitte Sie, nichts zu machen, was das Leben meines Vaters beendet. Ja, und der Arzt hat nicht gesagt, selbstverständlich nein, sondern ich weiß schon, was ich mache, ich werde das Richtige tun. Ich bitte Sie ausdrücklich, ich brauche mir das nicht zu sagen, ich bin Arzt, ich werde das selbst richtig entscheiden. Und er hat echt Angst gehabt, dass er seinen Vater wieder lebend aus dem Krankenhaus herausbekommt. Also das sind wirklich Dinge, die passieren heute. Ja. Wie gesagt, in Österreich sind wir da Gott sei Dank besser dran, aber gar nicht weit weg ist das schon gar nicht mehr so selbstverständlich. Euthanasie bedeutet also wirklich aktiv den Tod eines Menschen herbeizuführen. Das ist unannehmbar für einen Christen. Ja. Da gibt es keine Diskussion. Allerdings, und das muss man dazu sagen, heißt das nicht, wie es manches Mal auch missverstanden wird, dass es Verpflichtung eines Christen ist, jemanden um jeden Preis mit jeder möglichen vorhandenen Therapie noch irgendwie sozusagen vollzustopfen, weil da könnte noch was gehen und vielleicht kann man das Leben noch um einen Tag verlängern oder um einen Monat und so. Das ist nicht Verpflichtung. Es ist durchaus in Ordnung, wenn man Menschen, die sterben, auch sterben lässt. Also nicht jede medizinische Möglichkeit muss bis zum Letzten ausgeschöpft werden, um jeden Preis. Selbstverständlich nicht. Es steht sogar ausdrücklich, Katechismus geht darauf ein, wird beschrieben, wenn zum Beispiel medizinische Mittel angewendet werden, die zum Beispiel dazu da sind, um Schmerzen zu lindern. Man weiß aber, dass diese Schmerzmittel eine andere Wirkung auch haben, nämlich dass sie womöglich das Leben, das Ganze dann verkürzen werden. Nicht um den Preis, dass ich jetzt weniger Schmerz habe, kann auch das moralisch vertretbar sein. Ja? Aber den Unterschied, wo die Grenze ist, ich glaube, in Wirklichkeit ein funktionierendes Gewissen kann man ganz leicht finden. Ja? Wir haben die Entscheidung über Leben und Tod fällt nicht wir. Und ich habe das oft erlebt, das hat mich sehr beeindruckt von Ärzten, die oft gar nicht so religiös waren auch, die das anerkannt haben, dass sie das nicht machen. Nicht sie sind die, die die Entscheidung treffen, sondern sie wissen, sie können einen Patienten gut pflegen und behandeln, aber die Entscheidung, ob er stirbt oder nicht, das fällt jemand anderer. Ja. Und genau darum geht es. Auch für sich selbst natürlich. Selbstmord ist selbstverständlich etwas moralisch für den Christen nicht vertretbar. Wir haben uns unser Leben nicht selbst gegeben und wir haben auch nicht das Recht, es uns selbst zu nehmen. Außerdem kommt noch dazu, dass Selbstmord auch eine Sünde gegen die Angehörigen sein kann. Gegen Menschen, die einen lieben, denen man unglaubliches Leid zufügt. Ja. Und auch kommt dazu, dass man ein sehr schlechtes Beispiel gibt. Das klingt jetzt komisch, aber dass man, wenn man sozusagen aus dem Leben flüchtet, das womöglich auch Nachahmer findet. Auch dafür hat man Verantwortung. Früher war die Kirche auch hier, ähnlich wie heute bei der Abtreibung, sehr, sehr streng und hat Selbstmördern das Begräbnis verweigert. Das war immer gedacht als ein Zeichen der Abschreckung. Ja, um deutlich zu machen, dass das kein Weg ist für einen Christen. Das war auch zu einer Zeit, wo es Selbstmorde gegeben hat, die wir heute vielleicht nicht mehr so oft finden, wo ein Offizier, der geglaubt hat, seine Ehre verloren zu haben, die wurde die Pistole auf den Tisch gelegt und man hat ihn allein gelassen und er hat gewusst, was er zu tun hat, nicht? Oder wenn man genug Schulden gehabt hat oder sonst etwas. Und das war fast Teil der gesellschaftlichen Ordnung. Ja, das war allgemein anerkannt. Ja, dass sich anständig aus dem Leben verabschiedet. Die Kirche hat dann eben durch dieses Verbot eines kirchlichen Begräbnisses sehr eindeutig darauf hingewiesen, dass es eben nicht der Weg eines Christen ist. Das war vor allem der Inhalt. Heute, glaube ich, gibt es diese Art von Selbstmord nicht mehr wirklich. Und außerdem hat die Kirche natürlich längst rezipiert, was auch Psychologie und so weiter erforscht hat. Selbstverständlich weiß man heute, dass Selbstmorde in einer ganz speziellen Ausnahmesituation passieren, wo jemand die Wirklichkeit nicht mehr ganz wahrnimmt. In Depressionen, in Angst, ja, in psychischen Störungen und so weiter. Und deswegen gibt's heute, wird jeder ein kirchliches Begräbnis bekommen, der Christ ist, weil man das nicht beurteilen will. Ja. Aber das nur zur Erklärung, warum das früher sehr streng gehandhabt wurde. Und viele glauben es heute noch, aber heute ist das überhaupt keine Frage, dass Selbstmörder selbstverständlich auch ein kirchliches Begräbnis bekommen. Auch deswegen, weil man nie weiß, was in den letzten Augenblick seines Lebens tatsächlich dann passiert, ob er sich für Christus entscheidet oder nicht. Zur Erfüllung des fünften Gebotes gehört auch die Achtung der Menschenwürde. Man muss auch die Seele des anderen achten. Deswegen ist es auch eine Übertretung des fünften Gebotes, dass man, wenn man Ärgernis gibt, wie das heißt. Also Ärgernis ist, dass man Dinge tut, die andere zu Schlechten verleiten. Ja? Dass man sie in Versuchung führt. Dass beispielsweise Respektspersonen ihre Autorität dazu verwenden, andere zu Sünden hinzuführen. Nicht? oder Gesetze erlassen werden, die Menschen zu bösen Dingen verpflichten wollen. Darunter kann sogar fallen, dass Modeerscheinungen einfach zum Schlechten führen. Ja. Christus ist in diesem Punkt ja unglaublich klar, eines der härtesten Worte, die uns im Evangelium überliefert sind, wer einer von diesen Kleinen, das zeigt auf die Kinder, zum Bösen verführt, wissen Sie, wie es weitergeht, für den wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt zu werden. Ja. Wenn man jemanden zum Bösen verführt, also da geht es gar nicht darum, dass jemand Böses tut, sondern jemand anderen zum Bösen verführt. Das ist eine ganz schlimme Sünde, die man begeht und eben auch eine Sünde gegen das fünfte Gebot, weil man dem anderen das Leben mindert dadurch. Da gehört natürlich auch dazu die Achtung der Gesundheit des anderen. Bei sich selbst und bei anderen muss man verantwortlich damit umgehen. Es darf einem nicht egal sein, ob man ein gesundheitsschädliches Umfeld schafft für andere oder auch für sich selbst. Allerdings, und das verwundert viele, Gesundheit ist nicht das höchste Gut eines Christen. Ja, ich habe schon mal erzählt, ich kenne einen Priester, der früher Schauspieler war und sehr theatralisch sich ausdrücken kann, aber sehr glaubwürdig dabei auch ist. Und immer wenn jemand zu ihm kommt, sagt, ja, Herr Pfarrer, Gesundheit ist das Wichtigste, dass wir gesund bleiben. Dann schaut er die Leute an und sagt, ja, wieso denn? Das Wichtigste ist doch heilig zu werden, nicht? Die Leute schrecken dann immer furchtbar. Aber es stimmt natürlich nicht. Nicht das Wichtigste ist, gesund zu bleiben, sonst müssten wir alle Märtyrer als Sünder ansehen, die haben sich sogar töten lassen für ihren Glauben. Oder die haben gelitten und haben sich verletzen lassen. Aber der Glaube steht immer drüber. Aber natürlich so in unserem Alltagsleben haben wir die Verpflichtung, Gesundheit zu erhalten für uns und für die Menschen, die uns anvertraut sind, beziehungsweise niemanden in seiner Gesundheit zu schaden. Vor allem Drogen zum Beispiel drunter, nicht? Also alle diese Dinge. Mit dem fünften Gebot muss sich selbstverständlich auch beschäftigen, die Menschen, die in der Forschung tätig sind. Auch hier geht es ja sehr oft und immer mehr um Fragen des Lebens, ja, auch die Weitergabe des Lebens. Denken wir an die ganze Genforschung und so weiter, die Möglichkeit des Klonens und alles das. Bezieht sozusagen jetzt die Kirche dazu Stellung oder was fordert das fünfte Gebot hier von uns? Da wird einmal zuerst ganz grundsätzlich etwas festgestellt, was selbstverständlich erscheint, aber glaube ich doch immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss, nämlich dass Forschung nicht Selbstzweck ist. Und man kann sie nicht einfach wertfrei betreiben. Ja, Hauptsache das, was wir können, machen wir jetzt einmal. Und wenn es möglich ist, dann ist es ja auch richtig. Sonst wäre es nicht möglich. Wenn wir Menschen klonen können, dann machen wir es auch nicht. Das stimmt nicht. Forschung und medizinische Forschung und so weiter muss immer zum Nutzen des Menschen da sein. Also auch wenn ich Experimente durchführe, was sicher notwendig ist, um die Forschung voranzutreiben, das ist nichts Böses, und auch vielleicht an Menschen teste, es muss immer das Ziel haben, demjenigen, an dem getestet wird, auch zu helfen. Nicht? Kann ja sein, dass ein neues Medikament zum Beispiel getestet wird. Nicht? Ich kann das nicht so testen, dass ich weiß, na gut, der stirbt halt dran, aber dafür kann ich dann irgendwelche Erkenntnisse daraus gewinnen, die dann anderen nützen. Ich muss immer derjenige, dem es verabreicht wird, den muss es nützen können. Ob vielleicht das Risiko höher, weil es noch nicht genau alles weiß, aber ist es halt eine Chance für den, der sonst vielleicht gar keine Chance mehr hätte oder so und so weiter, nicht? Also Forschung muss immer sozusagen zum Nutzen des Menschen geschehen und nicht als Selbstzweck missverstanden werden. Selbstverständlich gehört zur Erfüllung des fünften Gebots auch die körperliche Unversehrtheit, also die Bewahrung der körperlichen Unversehrtheit des anderen, dass Terrorismus, Geiselnahmen, Entführungen, Folter und so weiter gegen das fünfte Gebot verstoßen, ist völlig klar. Nicht? Okay, braucht man nicht sehr viel weiter sagen. Bis hin zur Achtung der Toten. Ja? Also Leichenschändung ist natürlich auch eine Missachtung des Menschen, ja? Auch wenn er schon tot ist. Auch das fällt laut Katechismus unter das fünfte Gebot. Ja? In die andere Richtung gedacht, wie kann ich sozusagen fördern, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. Zur Verpflichtung eines Christen gehört es, an der Aufrechterhaltung des Friedens mitzuwirken. Ja. Also deswegen auch, denken wir noch einmal daran, was Jesus gesagt hat, wo das Übertreten des fünften Gebotes schon beginnt, deswegen auch darauf zu achten, ob Zorn Rache, Hass aufkommt. Nicht alles das geht in Richtung des Wegnehmens des Lebens des anderen gegen den Frieden, nicht? Wobei die Kirche nicht pazifistisch ist. Pazifismus würde wieder bedeuten, dass der Friede der höchste aller Werte ist. Das stimmt nicht. Ich habe schon gesagt, es gibt Situationen, denen es sittlich erlaubt sein kann, sich auch zu verteidigen. Ein Beispiel zu nennen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin den Amerikanern nicht böse, dass sie in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben, sonst wären wir hier in einer anderen Situation vielleicht jetzt nicht. Ein ungerechtes System hier wirklich auch durch Krieg sozusagen Einhalt zu gebieten. Das kann sittlich erlaubt sein. Also die Erhaltung des Friedens ist nicht das allerhöchste Ziel, da kann es auch, da ist die Gerechtigkeit, die wiederhergestellt werden muss, größer. Wobei das immer gewissen Regeln unterliegt. Genauso wie bei der Notwehr, ich vorher gesagt habe, muss man auch bei einem Krieg, der geführt werden soll, immer überlegen, ob es notwendig ist, ob es nicht andere Mittel gibt und so weiter. Nicht? Und dass sogar im Krieg, wenn schon Krieg geführt werden muss, gewisse Regeln gelten müssen. Nicht? Also es gibt ja auch die gesellschaftliche Ordnung, hat sich solche Regeln erarbeitet, die Genfer Konvention und so weiter. Also auch das kann dann gefordert sein. Aber selbstverständlich ist es schön, wenn Krieg an sich verhindert werden muss, aber nicht um jeden, verhindert werden kann, aber sicher nicht um jeden Preis. Es kann durchaus sogar gefordert sein, dass man hier für eine gerechte Sache sogar die Waffe in die Hand nimmt. Wir kommen zum sechsten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und wieder, wir schauen auf Christus. Christus wird dazu befragt und sagt, wer eine andere Frau auch nur lüstern anschaut, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also scheinbar verschärft er noch dieses Gebot, aber in Wirklichkeit geht es Christus darum, das eigentliche Wesen dieses Gebotes klar zu machen. Nicht? Da geht es nicht darum, gerade noch irgendwie eine Trennlinie nicht zu überschreiten, sondern das Gute zu wollen, das wirklich Gute, wirklich treu sein zu wollen. Und zwar auch deswegen, weil die Liebe zwischen Mann und Frau ein ganz besonderer Ausdruck der Liebe Gottes ist. Erstens, wie ich schon gesagt habe, als Abbild Gottes und auch dass in sich Liebe ist und genauso auch als die Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Ja? Deswegen ist diese Liebe zwischen Mann und Frau auch so besonders heilig und wird sehr, sehr oft schon im Alten Testament herangezogen als ein Bild für die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und wenn die Liebe zwischen Mann und Frau gestört ist, ist das deswegen auch eine Beleidigung Gottes, den er diese Liebe abbilden soll. Ja? Wenn sie gestört wird, wenn sie gestört oder zerstört wird. Natürlich betreffen das sechste Gebot auch alle Fragen der Geschlechtlichkeit an sich. Die Geschlechtlichkeit als Ganzes. Nämlich aus einem sehr einfachen Grund, weil es die Geschlechtlichkeit den Menschen als Ganzes betrifft. Also es wäre völlig falsch zu glauben, dass es irgendeinen Menschen geben kann, der getrennt von seiner Geschlechtlichkeit leben kann. Egal in welcher Lebensform, der richtige Umgang damit ist von jedem Menschen gefordert. Ja, also ein Mensch, der sich sagen würde, mich interessiert das nicht, darum kümmere ich mich nicht, der führt sicher kein, also der ist auf einem gefährlichen Weg unterwegs, sagen wir mal so. Also der richtige Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit, den nennt man Keuschheit. Keuschheit ist eigentlich nicht in erster Linie Ehelosigkeit, man spricht oft von Ordensgelübde oder Keuschheit. Eigentlich stimmt das nicht, weil zu Keuschheit ist jeder Mensch berufen. Auch ein Ehepaar kann keusch miteinander schlafen. Ja? Keuschheit ist nicht die Enthaltsamkeit, sondern der richtige Umgang mit Geschlechtlichkeit. Ja? Die Mutter Teresa hat einmal die Ehrendoktorwürde, ich glaube, von Harvard bekommen, also auf jeden Fall einer amerikanischen Elite-Universität. Und ein guter Freund von ihrem Priester hat ihr abgeraten, die anzunehmen. Hat gesagt, Harvard ist der Hort des Hochmuts. Und dort hat sie nichts verloren, das passt sie nicht hin. Hat die Mutter Teresa meistens sehr gut gewusst, was der liebe Gott von ihr will. Und hat diese Erddoktorwürde angenommen. Und da hat er zugehört, dass sie dort also eine Vorlesung hält. Worüber hat die Mutter Teresa, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden dort gesprochen? Laut Professoren und Studenten und so weiter, Campus, ja. Über die Keuschheit. Man hat dann nachher festgestellt, dass viele Studenten in die Bibliothek gegangen sind, um nachzuschlagen, was dieses Wort wirklich bedeutet. Es war nicht mehr wirklich ganz in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch, aber so wichtig war ihr das. weil daran so wahnsinnig viel hängt. Ja? Die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person. So wird Keuschheit beschrieben. Ja? Sie ist eine die Keuschheit hilft einem, dass die Person unversehrt bleibt. Ja? Dass man niemanden verletzt auch. Durch Selbstherrlichkeit oder sonst etwas. Und gleichzeitig, dass die Hingabe, die man lebt, ganzheitlich ist. Ja? Echte Liebe hat immer den Wunsch, sich zu verschenken. Und wie gesagt, jeder Mensch ist zur Keuschheit berufen. Jeder Mensch muss sich um diese Keuschheit bemühen. Ob man unverheiratet ist, ob man zur Ehelosigkeit sich entschlossen hat, zölibatär lebt, ob man verheiratet ist, ob man verwitwet ist, ob man in einer Situation lebt, wo man geschieden ist. Es ist jeder Mensch zur Keuschheit berufen, nämlich zur jeweiligen Lebenssituation angepasst, der richtige Leben seiner eigenen Sexualität. Unkeuschheit ist immer das ungeordnete Verlangen nach Lust. Ja? Unkeuschheit bedeutet immer, dass die Lust sozusagen am Kutschbock sitzt. Ja? Das, was die Triebe einem sagen, das bestimmt jetzt. Lust ist sozusagen Selbstzweck. Muss nicht sein, aber wenn die Lust zum Selbstzweck wird, ja, wenn sie ohne Liebe gelebt wird, dann ist das unkeusch. Völlig klar, nicht? Dazu ist die Sexualität dem Menschen nicht geschenkt worden, sondern sie ist ihm geschenkt worden zur Hingabe. In Wirklichkeit lebt auch der Ehelose seine Hingabe in gewisser Weise auch durch seine Sexualität, nämlich durch den Verzicht auf die Ausübung. Weil er sich ganz für Gott aufspart, ja, wenn man so will. Oder die Jungfrau, die ihre Jungfräulichkeit bewusst lebt, das ist ja schon etwas, wird das nicht mehr aktuell angesehen, das glaubt man, es gibt es ja nicht mehr. Aber der Jungfräulichkeit ist nicht umsonst ein so geehrter Stand in der Kirche. Der Abraham aus Santa Clara, der sehr, sehr heftig gepredigt hat, immer hat er mal in Wien gepredigt, der hat immer geschimpft auf die Frauen, weil sie meiner Meinung nach nicht brav genug waren. Und da hat er einmal gesagt, die Jungfrauen, die es in Wien noch gibt, die kann man in der Schubkarre vor die Stadt fahren. Und damals war die Kaiserin Maria Theresia da und hat gesagt, also irgendwie geht das nicht. Und er darf die Frau nicht so beschimpfen, sie ist ja auch eine Frau. Und hat ihm das zukommen lassen und hat er dann widerrufen. Und hat gesagt, er hat ja nicht gesagt, wie oft man fahren muss. Und dann hat er wieder, weil diese Video durchgegangen hat, einmal geschimpft, die Frauen von Wien sind nicht wert, dass man ihnen ins Gesicht spuckt. Warum? Also da hat die Kaiserin gesagt, so Schluss, so geht das nicht. Er muss wieder rufen. Und er hat dann angeblich wieder rufen und gesagt, wir sind es wert. Aber das mal als Apropos. Zurück zur Unkeuschheit ist das ungeordnete Verlangen nach Lust als Selbstzweck. Völlig klar, dass da Selbstbefriedigung drunter fällt, nicht? Und das wird oft so vom Tisch gefegt, gerade bei Jugendlichen, ja, das ist doch wurscht und das gehört dazu. Es geht in die falsche Richtung einfach. Ja, es bringt einen nicht bei, Sexualität als Geschenk und als Ganzhingabe zu leben. Ja, darum sollte es gehen. Selbstverständlich ist es unkeusch, wenn ich Sexualität ausübe, ohne dieses Ganzhingabe leben zu wollen, mich ganz hinschenken zu wollen. Das geht auch zu zweit. Dass ich sage, mir geht es um Sexualität und um ein schönes Erlebnis und ich zwick mir jemanden in der Diskothek auf und wir sind uns eh einig, der Partner dazu, der sieht das genauso. Das, wenn man so will, ist das Selbstbefriedigung zu zweit. Ja, da geht es in die falsche Richtung. Ja, da wird Sexualität nicht in die richtige Ordnung gesehen. Nicht? Wenn man dieses volle Ja, das in Wirklichkeit, wenn man ehrlich ist, erst bei der Hochzeit wirklich gesagt wird, dass man das nicht... Also, dass man das trennt voneinander. Selbstverständlich fällt darunter die Pornografie. Das macht mir im Moment unglaubliche Sorgen, weil das durchs Internet bei den Jugendlichen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ziemlich selbstverständlich geworden ist, sich pornografische Dinge anzuschauen. Und da kommt auf uns einiges zu, weil eine ganze Generation geprägt ist von einer Darstellung von Sexualität, die ja überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Das Gegenteil davon ist und auch völlig verzerrt natürlich alles darstellt. Aber geglaubt wird, so sollte es sein, nicht? Weil sie sonst nirgendwo was hören. Und interessanterweise, wenn man dann zum Beispiel im Firmenunterricht zumindest eine Stunde mal machen will, um die Haltung der Kirche dazu zu sagen, unglaubliche Widerstände hervorgerufen werden, dass man den Kindern nur nicht da irgendetwas sagen soll, was in eine andere Richtung geht, als das, was so allgemeine Meinung ist. Also, ich glaube, dass wir uns da mehr Sorgen machen sollten. Ja. Selbstverständlich ist ein schweres Vergehen gegen das sechste Gebot die Prostitution, wo man, also Liebe zu kaufen ist ja sowieso ein Widerspruch in sich und es geht ja gar nicht um Liebe, es geht um die Lust. Oder Dinge wie Vergewaltigung und so, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht lange das zu erklären, das ist uns relativ selbstverständlich klar. Selbstverständlich behandelt in diesem Zusammenhang der Katechismus auch die Homosexualität. Und da, glaube ich, ist wieder etwas in unserer Gesellschaft im Gange, was wir einfach mit wachem Blick beobachten sollten. Wir sind inzwischen so weit, dass selbst Bischöfe, die Lehre der Kirche zur Homosexualität klar äußern, unglaublich Angriffen nämlich auch von innerhalb der Kirche ausgesetzt sind. Also ich bin Gott sei Dank kein Bischof, deswegen darf ich das jetzt hier machen. Nämlich, was sagt der Katechismus tatsächlich zu Homosexualität? Er stellt klar, zuerst einmal, dass homosexuelle Neigungen in sich natürlich keine Sünde sind. Die Wissenschaft, meines Wissens, hat bis heute keine Antwort darauf gefunden, woher Homosexualität tatsächlich stammt, ob es grundgelegt ist schon ab der Geburt oder ob das in der Entwicklung passiert oder was auch immer. Aber es ist unbestritten, dass es einfach Menschen gibt, die sich das nicht ausgesucht haben, sondern die sind halt homosexuell. Ja? Deswegen, allein deswegen kann es keine Sünde sein, eine homosexuelle Neigung zu haben. Nicht? Also zu merken, dass man in diese Richtung tendiert. Allerdings, ab dem Moment, wo es ausgeübt wird, beginnt die Sünde, weil es eben der Schöpfungsordnung nicht entspricht. Und das ist jetzt eine unglaubliche Herausforderung, die im Katechismus dargestellt wird für homosexuelle Menschen. Wie kann ich jetzt leben, wenn ich merke, ich bin homosexuell? Wie kann ich das schaffen, wenn ich meinem Gewissen folgen will und der Lehre der Kirche, trotzdem als Christ zu leben? Und da wird das sehr deutlich gesagt, dass das natürlich eine hohe Anforderung ist, dass man hier seine Berufung zur Ehelosigkeit annimmt. Ja, dass man das schafft, zu wissen, ein homosexueller Mann wird nicht heiraten wollen, nicht? Und das zu akzeptieren und dann eben zu bleiben. Wobei sogar darauf hingewiesen wird, dass die hochherzige Freundschaft zwischen Homosexuellen eine Hilfe sein kann. Ja, dass sie sich gegenseitig bestärken. Die Gemeinschaft kann ja auch hier helfen. Die müssen nicht als Paar zusammenleben, aber sie können sich gegenseitig bestärken, ein gutes Leben zu führen. Also ich habe da seelsorgerlich schon Erfahrungen gemacht, auch die mich sehr, sehr beeindruckt haben, wo ein Sterbebett eines alten Mannes war und sein Freund ist dort gesessen. Und der war halt schon viele Jahre krank und der hat für ihn gesorgt und war für ihn da. Das ist etwas unglaublich Schönes und Wertvolles gewesen. Und dann habe ich noch Kontakt mit ihm gehabt und da hat er mir so Dinge erzählt, dass sein Freund, von zwei Amerikaner, ist ihm zuliebe katholisch geworden. Ja, also sie haben früher schon als Paar zusammengelebt, aber ist ihm zuliebe katholisch geworden. Und sie sind jeden Sonntag gemeinsam in die Messe gegangen, das hat er mal von sich aus gesagt, aber sie sind nie zur Kommunion gegangen. Sie haben gewusst, solange sie das als Ehepaar leben, passt das nicht, aber sie wollten in die Messe gehen. Also ganz einen aufrichtigen Weg, aber hier, glaube ich, muss man schon auch einfach eine klare Sicht bewahren. Ja, Homosexualität entspricht nicht der Schöpfungsordnung Gottes. In der Ehe ist natürlich der Ort, wo die Sexualität geübt wird, gelebt wird. Und hier muss man einfach drei Dinge schauen, dass die beisammen bleiben, damit der Sinn von Sexualität gewahrt bleibt. Und zwar ist das die Liebe, die Möglichkeit, dass aus der Liebe zwei Menschen neues Leben entsteht. Das ist ja nicht zufällig oder passiert ja nicht, sondern das ist ja das Natürlichste von der Welt. Und auch, das gehört dazu, aber ist etwas, was sozusagen das Mittel ist, das nicht den Ton angeben kann, selbstverständlich die Lust, ja, die dazu gehört. Das ist nicht verboten, ganz im Gegenteil, das gehört natürlich dazu. Und wenn man es ein bisschen dreht und merkt, eins von diesen Dingen soll weggenommen werden, merkt man, da stimmt dann was nicht. Also wo es zum Beispiel eindeutig ist, wenn man sagt, gut, wir nehmen die Liebe weg. Ja? Mir geht es um die Lust und von mir aus können auch Kinder entstehen, aber wir machen das ohne Liebe. Furchtbar, schrecklich, nicht? Dass ein Paar so miteinander schläft. Oder ein Mann geht zu einer Prostituierten und sagt, mir geht es nur um die Lust. Das ist augenscheinlich nichts Schönes. Ja? Und natürlich, wenn ein Paar dann sagt, uns geht es nur um die Lust und um die Liebe zueinander, aber es darf nichts passieren, es darf keine Folgen haben, stimmt auch etwas nicht. Die drei Dinge gehören zusammen. Und in einer gewissen Ordnung natürlich, und die Natur selber, die Schöpfung selber, bietet Möglichkeiten, also das wäre jetzt sozusagen ein Vortrag für sich, aber das ist der Grund, warum die Kirche ihre Lehre über Sexualität so verkündet, wie sie es tut, nämlich, dass sie die ganzheitlichen Menschen im Blick hat und es nicht das tut, was die Gesellschaft heute tut, es zu trennen. Sexualität ist eine Sache, Kinderwunsch eine andere, wird ja auch de facto schon getrennt, wenn man teilweise Kinderwünsche auf ganz andere Weise zu erfüllen glaubt, nicht? Da medizinisch wird das dann sozusagen bewerkstelligt. Sehr interessant war mal, das habe ich schon länger her, was die Kirche für Methoden sozusagen empfiehlt, die natürliche Methode mit den empfängnisfreien Tagen, und da heißt immer, das ist sehr kompliziert, aber was ich erzählen will, es war mal vor vielen Jahren, da war doch der Robert Huchner gelebt in der ZIF 2, und da wurde in einem Beitrag vorgestellt, da hat jemand ein Gerät erfunden, wo man das sehr einfach angeblich feststellen kann, mit einem Teststreifen, dass man sozusagen, sozusagen in welcher Phase die Frau gerade ist. Und da wurde beschrieben, in dem Gerät ist dann ein rotes Licht, wenn die Frau empfangsbereit ist, und ein grünes Licht leuchtet, wenn sie kein Kind empfangen kann. Vor dem Bericht war zu Ende, und der Robert Hochner, das rechne ich ihm sehr hoch an, hat dann, bevor er die nächste Meldung verlesen hat, nicht anders gesagt, vielleicht kommt so ein Gerät auch einmal auf den Markt, wo das grüne Licht leuchtet, wenn ein Kind entstehen kann. Und das war eigentlich so, das war wirklich schön, weil wir haben schon so eine verkorkste Sicht, ja, Kinder passieren oder sonst etwas, statt dass man zu sehen, dass das unglaublich schön ist, dass aus der Liebe zweier Menschen neues Leben entsteht. Ja. Und wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und wir machen uns viel mehr Sorgen, ob das jetzt möglich ist, finanziell und so weiter, als Menschen, die in ganz anderen Situationen leben. Wir dürfen Kinder nicht als Krankheit behandeln, ja, die verhindert werden muss durch die medizinischen Mittel. Wie gesagt, da könnten wir jetzt noch sehr, sehr lange drüber reden, aber reden wir noch ein bisschen über die Ehe. Wenn jemand heiraten will, dann muss er vorher ein Eheprotokoll unterzeichnen. Und da wird er gefragt nach den Grundwesensmerkmalen einer Ehe, ob er denen wirklich zustimmt. Und die sind, dass man treu sein will. Also man könnte zum Beispiel nicht katholisch heiraten, wenn man sagt, wir haben uns geeinigt, wir werden eine offene Ehe führen, wie das heißt. Dann kann man sich darauf einigen, aber katholisch heiraten kann man dann nicht mehr. Weil das zum Wesen einer Ehe dazu gehört, dass man treu bleibt, dass man treu sein will. Dass die Ehe unauflöslich ist, unterschreibt man, wissen wir. Dass man bereit ist, die Kinder anzunehmen, die Gott schenken will. Und dass man daran glaubt, dass die Ehe unter getauftem Sakrament ist. Ja. Was passiert aber jetzt, wenn die Ehe gebrochen wird? Ja. Also klassischerweise, wenn einer der Partner mit jemand anderem schläft, der nicht sein Ehepartner ist. Wie gesagt, schon im Alten Testament wurde die Ehe immer gesehen als ein Abbild der Bindung zwischen Gott und den Menschen, zwischen seinem Volk, auch Volk Israel im Besonderen. Und deswegen der Ehebruch auch immer so als gesehen wurde, als etwas, was auch die Beziehung zu Gott betrifft. Du hast das Bild kaputt gemacht, ja, wenn du deine Ehe brichst. Ja? Und die Sünde der Israeliten wurden als Ehebruch bezeichnet. Ja? Und wie Christus über die Ehebruch spricht, wissen wir, nämlich, dass er nicht nur im Gedanken stattfinden soll, was ja sehr logisch ist. Nicht? Wenn jemand die ganze Zeit in Gedanken sich mit dem Ehebruch beschäftigt, und ich denke, ich mache eh nichts, ist eine Frage der Zeit, bis natürlich was passiert. Wie ist die Haltung der Kirche dann zur Ehescheidung, die es ja weit verbreitet gibt? Sehr interessant ist, dass im Alten Testament die Ehescheidung möglich war. Und Christus wird dazu gefragt, Mose hat uns gesagt, wenn du dich scheiden lassen willst, kannst du deiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen. Also wie ist das jetzt? Und da spricht Christus dann völlig eindeutig von der Unauflöslichkeit der Ehe. Denn am Anfang war es nicht so, er bezieht sich auf die Schöpfung. Es widerspricht dem Schöpfungsakt. Und deswegen wird jemand, der seine Frau aus der Ehe entlässt und andere heiratet, begeht Ehebruch. Und interessanterweise sagt Christus dann auch in der Geschlechter, das in politisch korrekter Weise auch über die Frau, auch eine Frau, die einen Mann aus der Ehe entlässt, was sicher nicht so oft vorgekommen ist, und einen anderen heiratet, begeht ihm gegenüber Ehebruch. Also ganz eindeutig, ja, daran kann die Kirche ja nicht vorbei, dass sie sagt, für Christus, wer das Evangelium liest, ist unzweideutig festgestellt, dass die Ehe unauflöslich ist. Und deswegen ist das Lehre der Kirche auch. Allerdings heißt das sehr wohl, und wenn man es genau liest, kommt es auch daraus hervor, dass es durchaus Situationen geben kann, in denen es sehr wohl möglich ist, sich zu trennen, ohne neu zu heiraten. Wenn ein Gewalt in der Familie stattfindet, ja, oder wenn es zerrüttet ist, also kann es durchaus berechtigt sein, das hat es immer schon gegeben auch, dass man sagt, es ist einfach besser, nicht zusammenzuleben. Ja. Da diese Möglichkeit hat es immer gegeben, es muss kein Verstoß gegen das sechste Gebot sein. Also wenn jemand seine Ehe leichtfertig aufs Spiel setzt und zerstört, natürlich schon. Da kommen verschiedene Probleme auf. Nämlich, wenn dann jemand wieder geheiratet hat, das ist ja ständig in den Medien, die wiederverheirateten Geschiedenen, die zur Kommunion zugelassen werden sollen und so weiter. Das ist ganz interessant, letzte Woche war ich bei jemandem eingeladen, einer Frau, die ihren Glauben sehr ernst nimmt und eben geschieden ist. Und mir jetzt etwas sehr Interessantes gesagt hat, so habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Sagt, ihr tut das so wahnsinnig weh, wenn dauernd darüber geredet wird, dass man doch eigentlich zur Kommunion zugelassen werden soll, wenn wir verheiratet sind. Sie bemüht sich um ein Leben als geschiedene Frau, das ist nicht immer leicht, da wirklich nach dem Evangelium zu leben. Und eigentlich ist das jedes Mal ein Ohrfeige in ihr Gesicht, wenn man so tut, ach, was bist du blöd, nicht? Und das hat mir schon sehr zu denken gegeben. Und andererseits kenne ich viele Menschen, die wiederverheiratet geschieden sind, die da einfach einen sehr geraden Weg gehen können, gerade dadurch, dass sie auch in der Situation der Kirche gehorsam sein können. Dass sie die Messe mitfahren, in den Pfarren mitarbeiten, aktiv sind, ein christliches Leben führen, aber akzeptieren dadurch, dass sie nicht zur Kommunion gehen, dass die Gebote Gottes sozusagen. Und auch so, auf diese Weise, ein Zeugnis für die Unauflöslichkeit der Ehe ablegen. Ja. Also das sind lauter Dinge, die man nicht kaputt machen sollte, finde ich. In anderen Weltgegenden gibt es noch ganz andere Probleme. Ich habe mal mit einem Freund, einem afrikanischen Priester, gesprochen. Der hat das Problem gehabt, dass in seinem Pfarrgemeinderat eben die vierte Frau eines Mannes war. Ja? Und er hat dann gesagt, ja, sie kann nicht aus dieser Situation heraus. Der Katechismus bietet eine Möglichkeit an, aber die wird eben selten wahrgenommen. Wenn jemand Christ wird und mehrere Frauen hat, gibt es ja in Afrika oft, dann wäre es eine Verpflichtung, nur mit der ersten beisammen zu bleiben, aber selbstverständlich für alle anderen weiter zu sorgen. Ja? Sie nicht sozusagen in der Armut preiszugeben. Aber das ist in Afrika ein echtes Problem, bei uns gibt es nicht so. Da gibt es natürlich noch ganz andere Dinge, die schwere Verstöße sind gegen das sechste Gebot, bis hin zu Inzest und weiß ich was, aber das müssen wir uns jetzt nicht damit beschäftigen. Ein Punkt vielleicht noch, Ehe auf Probe zu führen, ist eigentlich etwas, was in sich ein Widerspruch ist. Ja? Dass man jemanden, den man liebt, den man sich ganz verschenken will, einmal ausprobiert, ja, wie den Gebrauchtwagen. Eigentlich funktioniert das nicht. Ja? Das widerspricht dem, sich ganz hinschenken wollen. Ja? Deswegen auch der Anspruch, dass man wirklich sich als Ehepaar, also als Brautpaar vorbereitet und das Ja bei der Hochzeit wirklich ganz umfassend gilt für alle Bereiche des menschlichen Lebens. Auch in dem Punkt könnte man jetzt noch vieles, vieles sprechen, wir können nachher noch ein Gespräch darüber führen, aber um nicht allzu lange die Zeit zu überziehen, komme ich zum siebten Gebot, du sollst nicht stehlen. Das beinhaltet das Verbot, fremdes Eigentum unrechtmäßig sich anzueignen oder zurückzuhalten oder Schaden zuzufügen. Sehr interessant, die Kirche hat immer verteidigt das Recht auf Privateigentum. Ja, es gibt ja immer wieder politische Bewegungen auch, die das in Frage stellen. Ja, eigentlich hat der Mensch überhaupt das Recht, etwas für sich zu besitzen. Ja, die Kirche hat das immer verteidigt, allerdings mit dem Hinweis, dass die Güter, die es gibt, durchaus für alle geschaffen sind. Also deswegen ist auch in die Rechtsordnung übergegangen, im abendländischen Recht ist das so, bedeutet Besitz immer auch Verantwortung. Jeder Besitz beinhaltet eine Verpflichtung. Ich kann nicht einfach sagen, das gehört mir jetzt und alles andere ist mir wurscht. Ja. Und sozusagen unter der Prämisse sieht man eben, was ist es verboten, dass jemand einfach jemanden seinen Besitz wegnimmt. Ja. Unberechtigterweise. Wenn man natürlich sein Einverständnis voraussetzen könnte, ja, dann ist es kein Diebstahl. Also wenn ich weiß ich was, jemand sich das Auto ausborgt vom Ehepartner und sich denkt, das borgt er mir sicher und dann geht er zur Polizei, weil sie gerade streiten und sagt, er hat mein Auto gestohlen. Also das sind Dinge, wenn man das Einverständnis voraussetzen kann, ist es kein Diebstahl, moralisch jetzt nicht. Oder wenn ich in großer Not bin, ja, eine Mutter muss ihre Kinder ernähren, hat kein Geld. Wenn die irgendwo Essen findet, auch wenn es nicht ihr gehört, und das nimmt, um ihre Kinder zu ernähren, ist das moralisch selbstverständlich erlaubt. Ja. Auch deswegen, weil der es besitzt, der die Verpflichtung hätte, ihr zu helfen. Ja. Aber wenn er es nicht tut, darf sie es trotzdem nehmen. Das heißt Mundraub. Unter die Übertretung des siebten Gebotes fällt aber dann zum Beispiel eben Wucher, so wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Es herrscht eine große Not und ich versuche jetzt für mich persönlich einen materiellen Nutzen daraus zu ziehen, indem ich Güter, die alle brauchen, einfach viel zu teuer anbiete. Ja, das ist eigentlich Diebstahl. Das Recht habe ich nicht als Christ. Ich habe vor kurzem etwas gehört und das wird wahrscheinlich immer mehr werden, dass in elektronische Geräte schon gang und gäbe ist, dass man Zähler einbaut. Und das kann 10.000 Mal an- und ausgedreht werden oder was. Und dann schaltet er einen Kontakt oder was auch immer, wie das funktioniert. Und das Gerät funktioniert nicht mehr. Weil man will, dass nach einer gewissen Zeit sich die Leute was Neues, einen neuen Computer kaufen oder was ich weiß. Das ist selbstverständlich unmoralisch. Ja? Aber das wird immer, leider leben wir in einer Zeit, wo solche Dinge leider immer mehr vorkommen. Ja? Also solche Dinge darf man nicht machen. Darunter fällt selbstverständlich der Betrug. Jemanden zu übervorteilen. Nicht? Jemanden in einem Geschäft irgendwie beim Kaufabwicklung irgendwie so zu betrügen, nicht? Also irgendwas falsch vorzuspiegeln und dann kriege ich mehr Geld für etwas oder sonst etwas. Ein kaputtes Auto zu verkaufen und zu sagen, es in Wirklichkeit funktioniert, aber ich kann es noch nicht feststellen. Erst in einem Monat wird es dann zusammenbrechen oder so, nicht? Aber ich weiß das schon. Also das gibt es alles. Ungerechte Löhne zu bezahlen, eine Übertretung dieses Gebotes. Auch natürlich, wenn ich gemeinsamen Eigentumsschaden zufüge. Es ist immer lustig, wenn Leute glauben, wenn ich öffentliche Plätze kaputt mache, wenn ich auf einem Spielplatz alles ruiniere oder so, das gehört eh allen, nicht? Das darf jeder hingehen. Selbstverständlich ist es eine Übertretung des siebten Gebots. Du sollst nicht stehlen, weil dieses Recht habe ich nicht, ja, etwas zu zerstören. Aber wenn es der Allgemeinheit gehört. Steuerhinterziehung wird auch dabei genannt. Und wenn ich so eine Sünde begehe, bin ich selbstverständlich auch verpflichtet, sie wieder gut zu machen. Also wenn ich jemanden bestohlen habe und das bereue oder zum Beispiel beichten gehe, gehört es zu meiner Verpflichtung, das gestohlene Gut wieder zurückzugeben. Nicht? Gibt es ja den blöden Witz, wo einer beichten geht und sehr geschickt ist als Taschendieb und dem Pfarrer die goldene Uhr stiehlt. Und dann beichtet er, ich habe eine goldene Uhr gestohlen. Sagt, ja, also gut, schön, dass du es bereust. Die musst du zurückgeben. Da haben sie sie. Nein, nicht mir. Du musst es dem zurückgeben, den das gestohlen hast. Der wollte sie nicht haben. Und dann darfst du sie behalten. Also, aber natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man irgendwo eben Schaden angerichtet hat, ist wirklich wieder gut zu machen, gehört mit dazu. Es kann natürlich auch Schaden geben, den man jetzt nicht unmittelbar wieder gut machen kann. Dann ist es durchaus gut, wenn man zum Beispiel diesen Betrag, den es gekostet hätte, einen guten Zweck spendet oder so. Beispiel, jemand begeht einen Ladendiebstahl, nicht? Und bereut das. Das ist eigentlich nicht möglich, dass der in das Geschäft geht zum Supermarkt und dass wir dort, die wissen nicht mal, was sie damit machen sollen mit dem Geld, weil das passt nicht mehr in das System hinein. Aber dann, weiß ich was, die 10 Euro, die er gezahlt hätte, für die Armen zu spenden, das ist auch eine Form der Wiedergutmachung. Und bewahrt natürlich vor künftigen Versuchungen. Wenn man sagt, irgendwann werde ich bereuen, dann zeige ich sie eh nicht, bringt mir nichts. Merci. Der Katechismus macht etwas sehr Interessantes, aber sehr Logisches, nämlich unter das siebte Gebot fällt auch die Bewahrung der Schöpfung. Ja, die Schöpfung ist uns anvertraut. Die Schöpfung kaputt zu machen, sie ihr zu schaden, ist etwas, was anderen was wegnimmt, nämlich auch nachfolgenden Generationen. Deswegen besteht die strenge Verpflichtung für Christen, sich um die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Auch der Tierschutz fällt dann zum Beispiel darunter. Allerdings nicht, und das wird betont, wie das heute oft bezeichnet wird, weil es Tierrechte gäbe. Die Tiere sind durchaus zum Nutzen der Menschen da, aber der Mensch darf sie ja auch töten, um sie zu essen. Nicht? Es gibt nicht so, wie es Menschenrechte gibt, dann auch Tierrechte. Allerdings ist der Mensch verpflichtet, auch um seinem Menschsein nicht zu schaden, die Tiere ordentlich zu behandeln, sie nicht zu quälen, ja, ihnen nicht Schmerzen zuzufügen und so weiter. Und das ganze siebte Gebot würde die Soziallehre der Kirche natürlich fallen, da habe ich schon ausführlich darüber gesprochen einmal, nur kurz die vier Grundwesensmerkmale der katholischen Soziallehre, nämlich der Sicht auf das Gemeinwohl, die Bewahrung der Personalität, die Person darf nicht untergehen, die Subsidiarität, es muss immer auf der möglichst niedrigen Ebene alles, was dort getan werden kann, auch dort tatsächlich getan werden, und die Solidarität, ja, also das Einspringen für die Hilfe brauchen. Das wäre doch ein weites Feld. Wir kommen zum achten Gebot. Du sollst nicht lügen. Auch dazu wird Christus gefragt, nämlich auch, ob man schwören soll, nicht, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wieder sagt Christus, eigentlich sollte gar nicht schwören. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Also wie immer sehr deutlich. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht glaubt, dieses Gebot erfüllen zu können, wenn man geschickt genug ist. Genug Winkelzüge kennt, um den anderen so in das Licht zu führen, dass man zwar offiziell die Wahrheit sagt, aber in Wirklichkeit versteht es anders. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Das ist nicht immer einfach. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Aber wieder betrifft es Gott. Gott selbst ist die Wahrheit. Und die Wahrheit zu sagen, ehrt Gott, und sie nicht zu sagen, beleidigt Gott. Wenn man so will, sind die Märtyrer die am wahrhaftigsten waren. Sie haben bis zur Hingabe ihres Lebens an der Wahrheit, an Gott festgehalten. Deswegen diese kleine Lügen, wo man sich denkt, das macht ja nichts. Wenn man sich bewusst wird, dass das eine Beleidigung Gottes ist, auch sind sie gar so klein auch nicht mehr. Oder das, was man als Notlügen bezeichnet, die ja selten darum gehen, ein Menschenleben zu retten oder sonst etwas, sondern die eigene Bequemlichkeit zu schützen, weil man, weiß ich was, irgendwo mit einer Lüge vor eine Lüge vorschützt, um nicht wohin zu gehen, wo man nicht hingehen will oder sonst etwas, anstatt wahrhaftig zu sein. Das ist moralisch nicht gerechtfertigt. Das sind Übertretungen des achten Gebotes. Selbstverständlich gibt es da größere und kleinere Sünden, die man begehen kann. Verstöße gegen die Wahrheit sind natürlich sehr schwerwiegend ein Meineid. Wir haben gerade gehört, dass Christus gesagt hat, eigentlich sollen wir gar nicht schwören. Die Kirche hat das immer so verstanden, dass Christus das auch in eine Gesellschaft hineingesagt hat, in der man sehr schnell, wenn man das Alte Testament liest, kann man das feststellen, sehr schnell Schwüre verwendet hat, um glaubwürdiger zu wirken. Und die hat man richtig formuliert, damit nichts passieren kann. Ja, und es wurde sehr viel geschworen. Und das sollte ein Christ nicht mitmachen. Allerdings hat die Kirche das auch immer so verstanden, dass es in schwerwiegenden Dingen durchaus gerechtfertigt sein kann, einen Eid abzulegen. Nicht? Vor Gericht zum Beispiel, wenn es um etwas sehr Wichtiges geht. Und diesen Eid dann nicht zu, also einen Meineid zu schwören, wird als besonders schweres Sünde angesehen. Sicher zu Recht, weil man Gott zum Zeugen angerufen hat. Nicht also direkt sozusagen Gott beleidigt dadurch, dass man die Unwahrheit sagt. Ein Verstoß gegen das achte Gebot ist auch ein vermessenes Urteil, wie das so schön heißt. Was ist ein vermessenes Urteil? Wenn man den anderen beurteilt, ohne überhaupt Grundlagen für dieses Urteil zu haben. Ja? Ich halte den anderen für einen schlechten Menschen, so denke ich mir halt nicht. Nicht erst dann, wenn ich es weitererzähle, auch wenn ich es in mir schon trage, sein Urteil. Wenn ich den anderen sozusagen herabsetze, ein vermessenes Urteil über den anderen habe, einfach so, ich kann es nicht wirklich begründen, es gibt keine Begründung dafür, sondern ja, mag den halt nicht. Ja. Das ist geht gegen die Wahrheit. Ja. Dass es weitergesagt wird, ist natürlich, würde die ganze Sache noch verschlimmern. das wäre auch die üble Nachrede, wenn ich schlechte Dinge über andere weitersage. Erfunden, besonders schlimm natürlich. Aber sogar dann, wenn womöglich die Sache selber stimmt. Wenn ich sie weiterzähle, um jemandem zu schaden. Das ist ein schwerer Verstoß gegen das achte Gebot. Man kann sich immer überlegen, wenn man etwas weiterzählt über Dritte. Erstens, ob es überhaupt wahr ist, was ich erzähle. Ob ich wirklich weiß, dass es wahr ist. Nicht, ob es mir eh jemand gesagt hat und der andere auch. Ob ich wirklich weiß, dass das wahr ist. Ja, das wird gar nicht so oft der Fall sein, dass ich wirklich ganz sicher bin. Und zweitens, ob es notwendig ist. Ja, ob das zu was Gutem führt. Ja, oder ob ich gerade schlecht gelaunt bin und den schlecht darstellen, das ist kein Grund, darstellen lassen will. Das ist kein Grund, Schlechtes über andere zu erzählen. Oder jemanden zu verleumden, das heißt eben, Unwahres über ihn zu erzählen. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die historisch nicht belegt ist, aber sehr gut beschreibt, was das bedeutet, dass eine Frau zum heiligen Philipp Neri beichten gekommen sein soll. Und der hat immer sehr lustige Bußen aufgegeben. Und die hat eben gebeichtet, heißt es, dass sie schlecht über andere gesprochen hat. Und ich gesagt, gut, zur Buße nimm ein Huhn und das rupfe auf dem Weg nach Hause und verstreue die Federn überall. Die brauchst du nicht aufsammeln. Also sie hat das brav gemacht, also sie haben sie ausgelacht, die Buße scheint erfüllt zu sein, gewesen zu sein. Und dann ist sie nach einiger Zeit wiedergekommen und gesagt, es ist ja wieder passiert, sie hat wieder böse über andere gesprochen. Ich gesagt, ja, gut. Also jetzt sammle alle Federn wieder ein. Das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und genau so ist das. Wenn man schlechte Dinge über andere erzählt, das wird weitergesagt und der hat gesagt und der hat gesagt. Und das, man hat überhaupt längst keine Kontrolle mehr darüber, ja, und hat unglaublichen Schaden angerichtet. Genauso auch wird aufgeführt die Lobhudelei in die andere Richtung. Jemanden Lobhudelei, wenn ich jemanden anderen sozusagen womöglich lobe für schlechte Dinge, ja, die er tut, und ihn damit sozusagen fördere oder ihm eine falsche Sicht von sich selbst gebe. Nicht? Die Prahlerei, das ist sozusagen für sich selber, dass man angeht mit Dingen und so tut, als ob man der Größte wäre. Oder der Zynismus, wenn ich einfach herabwürdigend über andere rede oder sonst etwas. Die Lüge selbst, sozusagen, das kennt fürchtlich jeder von uns, fürchte ich, wo man wirklich einfach direkt jemandem die Unwahrheit sagt. Ja. Das wird in Wirklichkeit nie zu etwas Gutem führen. Wir haben die Pflicht, bei der Wahrheit zu bleiben, allerdings haben wir nicht die Pflicht, jeden immer alles zu erzählen. Ja, das fordert das achte Gebot nicht von uns, dass wir egal wo, jedem alles jederzeit sagen müssen. Ja, dann, wenn jemand indiskrete Fragen stellt, dürfen wir ihn zurückweisen und sagen, das sei, geht dir nichts an. Ja, aber wir müssen ihm nichts Falsches sagen. Ja. Heute leben wir überhaupt in einer Zeit, auch das ist eine Entwicklung, die wir genau beobachten sollten, in der immer mehr auch Wirklichkeiten ans Tageslicht gezerrt werden. Sehr intimste Dinge über Leute. Sobald jemand in der Politik ist, was glaubt die Öffentlichkeit, ein Recht zu haben, alles über den zu erfahren. Und da wird in den Medien alles breitgetreten. Ich glaube, dass das eine falsche Entwicklung ist. Ja, auch da muss man sich überlegen, nützt das wirklich dem Gemeinwohl? Hat die Allgemeinheit ein Recht darauf? Ist es gerecht, entspricht es der Liebe? Und da muss man eigentlich auch als Konsument aufpassen, wenn man das liest und man kauft sich eine Zeitung, weil da so lustige Geschichten wieder drinnen stehen, ob das gut ist, ob man nicht darauf verzichten sollte, wenn es ungerechtfertigt ist. Ja? Wenn Menschen fertig gemacht werden, an den Pranger gestellt werden und so weiter. Das passiert eigentlich ständig. Die Wahrheit, und das finde ich sehr schön, dass der Katechismus darauf hinweist, drückt sich auch in der Schönheit aus. Weil Gott die Wahrheit ist, ist es etwas unglaublich Schönes. Deswegen ist auch die Kunst eine Ausdrucksform der Wahrheit. Und deswegen spielt die Kunst auch im kirchlichen Umfeld so eine so große Rolle. Gibt es sakrale Kunst. Gott selbst ist die Wahrheit, er ist das Schöne. Und deswegen gehört es auch dazu, sich um diese Schönheit zu bemühen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Ich finde diesen Zusammenhang, über den man sich jetzt noch länger Gedanken machen könnte, sehr interessant, sehr, sehr berührend auch. Ich komme schon langsam zum Ende. Ich möchte noch kurz das 9. und das 10. Gebot behandeln. Die scheinen ja wie eine Verdoppelung zu sein des 6. und des 7. Gebotes. Das 9. Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Es gibt eh schon ein Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehebrechen. Wir wissen, wie Christus uns darauf hinweist, dass die Sünde immer schon im Herzen beginnt. Nicht erst, wenn der Ehebruch tatsächlich passiert, sondern schon wenn der lüsterne Blick. Nicht erst, wenn ich jemandem etwas wegnehme, sondern schon der Neid und so weiter. Nicht? Damit beginnt das. Und deswegen ist das sehr gut, wenn man sich bewusst macht, dass auch in Gedanken, wo niemand etwas mitbekommt, Sünde passieren kann. Und man sich da um das Gute bemühen kann. Christus spricht in den Seligpreisungen von denen, die reinen Herzen sind, die arm sind vor Gott. Ja, das betrifft das auch, nicht? Ein reines Herz zu haben, hilft einem zu einem keuschen Leben, nicht? Arm vor Gott, sich zu wissen, hilft einem nicht habgierig zu werden, anderen Besitz wegzunehmen und so weiter. Die Sünde beginnt immer im Herzen. Es gibt sicher keinen Banküberfall, der nicht vorher schon in Gedanken vorbereitet wurde oder Diebstahl. Oder jede Sünde eigentlich in Wirklichkeit. Deswegen durchaus auch gut, wenn man merkt, dass Gedanken in falsche Richtungen gehen, das in der Beichte zu sagen, als Sünde zu bereuen, als ein Verstoß gegen das 9. oder 10. Gebot. Lüsternheit, Neid, Gier, Habsucht, so die Worte, die das beschreiben. Um es positiv zu sagen, es gibt, zum Beispiel was das 6. und 9. Gebot betrifft, etwas, was den Menschen mitgegeben ist in seiner Natur und das man nicht zerstören darf, das ist das natürliche Schamgefühl. Auch das Entwicklungen, die man im Blick haben muss. Der Mensch hat von sich aus das Bedürfnis, gewisse Grenzen zu wahren. Und diese Grenzen werden immer weiter sozusagen hinausgeschoben. Nicht? Was Kleidung betrifft, was den Umgang betrifft, was Bilder betrifft, die gesehen werden, wo in Österreich besonders besonders extrem ist. Die Ausländer wundern sich, was bei uns auf Plakatwänden zu sehen ist. Ja. In anderen Ländern wäre es verboten. Es ist umgeben von lauter Nackerten. Was in Wirklichkeit auch der guten Sache schadet, weil was muss man da noch tun, um irgendwelches Interesse zu wecken, nicht? Wenn eh schon alles jederzeit überall sichtbar ist. Also da kann man sich durchaus bei der Gewissenserforschung auch Gedanken machen. Nicht umsonst wird im Schuldbekenntnis gebetet, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Also, um das zusammenzufassen, wir wollen die Gebote halten. Nicht deswegen, weil es lauter furchtbare Verbote sind, die unser schönes Leben kaputt machen, sondern weil sie uns zurückfinden lassen zum eigentlichen Leben, zu dem, was Gott in der Schöpfung in uns hineingelegt hat und mehr noch, was durch die Erlösung uns geschenkt worden ist, nämlich das göttliche Leben, dem die Übertretung dieser Gebote einfach widersprechen. Es soll uns zurückführen zum eigentlichen, zum Gutsein, zum eigentlichen Menschsein, zum Leben als Kinder Gottes.